Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Eine wichtige, durchaus auch biblische Ergänzung zu dem Bibeltext, den wir vorher gelesen bekamen. Beide Texte sollten eigentlich zusammengehört werden. Nun, in wenigen Tagen wird sich unser Leben wieder drastisch verändern. Wir tragen dann keine bunte Kleidung mehr. Und nach ein paar Tagen werden dann auch die Gesichter bleich und grau. Stattdessen werden die Menschen mit fahlem Gesicht und trauriger Miene ausgehungert ihr Dasein fristen. Es beginnt die Fastenzeit. Ganz so schlimm wird ja der Verzicht wohl auch dieses Jahr nicht ausfallen. Kaum jemand nimmt noch das Kirchenjahr zum Anlass, eine Fastenperiode einzulegen. Gefastet wird ohnehin eher aus gesundheitlichen Gründen, um einige Pfunde loszuwerden oder um seinen Körper, wie man oft liest, zu entschlacken, zu entgiften, wie es dann heißt. In einem Gesundheitsratgeber im Internet fand ich den Titel »Richtig fasten, wie Sie Fehler vermeiden sollten«. Und dort heißt es, wenn Sie richtig fasten wollen, sollten Sie einiges beachten. Fehler können fatale gesundheitliche Folgen haben. Ja, es stimmt. Falsches Fasten hat negative Effekte. Und das gilt nicht nur im gesundheitlichen Bereich, sondern kann auch geistlich verstanden werden. Denn auch hier kann falsches Fasten geradezu tödlich sein. Zumindest wenn wir den Bibeltext ernst nehmen, der uns für den heutigen Tag gesetzt ist. Ich lese erstmals aus dieser Übersetzung die Basisbibel. Sie ist vor wenigen Tagen von der Bibelgesellschaft veröffentlicht worden, nun auch im Alten Testament. Und ich dachte, es ist ein guter Anlass, dieses Buch einmal hochzuhalten. Es liest sich sehr leicht für Leute, die keine langen Sätze mögen. Jesaja 58, dort beauftragt Gott den Propheten mit markigen Worten. Ruf so laut du kannst, halt dich nicht zurück, lass deine Stimme erschallen wie ein Widerhorn. Halte meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen, wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wussten Sie, dass im 18. Jahrhundert scheinheilige Personen als Kopfhänger bezeichnet wurden? Das Grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von 1798 schreibt unter dem Stichwort scheinheilig den äußeren Schein der Heiligkeit, das ist der Gottesfurcht, annehmend und habend, ohne es wirklich zu sein. Ein Scheinheiliger, ein Heuchler, den man im gemeinen Leben auch einen Kopfhänger, in Niedersachsen einen Bibelträger, Kirchenklepper, Heiligenfresser, Heiligenbeißer und so weiter nennt. Nun, man merkt, dass damals schon Redakteure ihr dran waren, die eine Freude daran hatten, die sogenannten Frommen vorzuführen. Doch sollten wir heute solche Worte nicht trotzdem ernst nehmen, erst recht, wenn sie nicht von 1798, sondern aus heutiger Zeit stammen? Scheinheiligkeit steht niemandem gut zu Gesicht. Deshalb sei kein Kopfhänger. Das ist mein erster Begriff, um einen Ausdruck aus diesem alten Wörterbuch aufzugreifen. Ja, es lohnt sich ein genauerer Blick in unseren Text, denn der zeigt uns auch, was Scheinheiligkeit meint. Und wohlgemerkt, es sind hier nicht angriffslustige Journalisten oder auch missmutige Arbeitskollegen, die die Scheinheiligkeit entlarven, sondern Gott selbst spricht hier durch den Propheten zu uns. Die Leute damals sagten, was für einen Sinn hat es, wenn wir Fasten und Entbehrungen auf uns nehmen, dafür aber gar nicht belohnt werden von Gott. Und der Prophet darauf, so spricht der Herr, seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber seid zugleich streitsüchtig, schlagt mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen, sagt Gott. Ist das vielleicht ein Fastentag, wie ich ihn liebe? Wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack und Asche setzt, nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Und ganz am Anfang heißt es sinngemäß, wie kann dieses Volk eigentlich Forderungen an mich stellen, wenn es zugleich meine elementarste Erwartung, nämlich die nach Recht und Gerechtigkeit, nicht erfüllt? Die beiden Begriffe Recht und Gerechtigkeit, Mispat v'tzedaka, sie finden sich ganz häufig und an prominenter Stelle, sozusagen als Tandem im Alten Testament. Recht und Gerechtigkeit, gemeint ist die Rechtsordnung und das rechte Verhalten. Wir würden vielleicht sagen, eine funktionierende Verfassung bzw. Rechtsstaatlichkeit, aber auch eine funktionierende Sensibilität für das, was wir Ethik nennen. Wie stark im Kontrast dazu stand damals etwas, das ja über Jahrtausende in der Menschheit verbreitet war, leider auch in Israel. Und das auch hier angesprochen wird. Es geht um die Schuldsklaverei. Wer seine Steuern nicht zahlen konnte gegenüber dem Staat oder auch gegenüber dem Landvogt, hat zunächst Haus und Boden verloren und geriet dann schließlich in die Leibeigenschaft. Zunächst nur eine begrenzte Zeit, aber dann, wenn die Schuld immer größer wurde, als man abarbeiten konnte, für immer. In Amos 2, Vers 6 findet sich sogar ein Beispiel, dass ein Mensch wegen ein paar Schuhen, die er nicht bezahlen konnte, in die Schuldsklaverei geriet. Aber das damals geltende Rechtssystem bot keinen Schutz dagegen. Heute ist das natürlich anders, sagen wir schnell, und lehnen uns womöglich dabei zurück. Aber wie ist das eigentlich mit jenen Ländern, die so stark verschuldet sind gegenüber den Industrienationen, dass sie nie und nimmer eine Chance haben, aus dieser Schuldenfalle wieder rauszukommen? Und die Folge sind doch Löhne, sind Handelsbedingungen, die oft keinen Deut besser sind als das, was man in der Antike Sklaverei nannte. Unsere modernen Sklaven leben nicht auf unserem Grundstück oder in einer Arbeiterkolonie am Rande unseres Dorfes. Und doch sind wir alle irgendwie auch Teilhaber eines geradezu versklavenden Wirtschaftssystems. Und jetzt rücken Sie mich bitte nicht vorschnell in eine bestimmte politische Ecke, um dadurch selbst auch den Vorwurf wieder loswerden zu können. Zum einen profitiere ich doch genauso wie jeder andere hier von den viel zu billigen Herstellungskosten der Massenprodukte aus der sogenannten Dritten Welt. Und zum anderen möchte ich auch nicht behaupten, dass es schnelle Lösungen gibt gegen diese Form internationaler Ungerechtigkeit. Aber eines müssen wir uns von jenem uralten Prophetenwort sagen lassen. Wir können die sogenannten frommen Werke, also religiöse Pflichtübungen wie das Fasten, die Buße, vielleicht auch finanzielle und zeitliche Opfer und was sonst noch alles uns einfällt, womit wir Gott gefallen wollen. Wir können solche sogenannten frommen Werke nicht einfach nur ablösen von den großen ethischen und ökonomischen Fragen unserer Zeit. Genauso wenig, wie wir unsere täglichen Aktionen, den privaten Umweltschutz im Umgang mit Müll oder beim Energiesparen ablösen können von den ganz großen ökologischen Themen, die eben auch die Herstellungsprozesse mit einschließen, von so vielen geliebten Produkten, mit denen wir uns gerne umgeben. Wir lügen uns so schnell etwas in die eigene Tasche. Scheinheiligkeit ist nicht nur ein speziell religiöses Thema. Und noch ein Gedanke zum Fasten. Damals wurde dieser Brauch vor allem als ein Akt der Demut verstanden. Die Menschen wollten sich vor Gott beugen. Und sie zogen deshalb zugleich die einfachsten Kleider an, verzichteten auf Schmuck, gingen buchstäblich in Sack und Asche. Und die Grundbedeutung des hebräischen Wortes für Fasten, das Zum, ist übrigens wörtlich eine Art Zusammenschnüren. Die Menschen verkleinerten damals nicht nur ihren Konsum, sondern schnürten sich insgesamt zusammen, nahmen eine gebückte, ja fast schon sich verkrümmte Grundhaltung ein. Wie stark dazu im Kontrast das herrische Auftreten gegenüber anderen Menschen, das hier angesprochen wird. Der Prophet sagt, Gott nimmt euch das nicht ab, wenn ihr euch so gebärdet. Es mag ja manchmal gut und richtig sein, seinen Kopf vor Gott zu beugen, ihn in Scham und auch Erschrockenheit über die eigene Schuld hängen zu lassen, den Kopf, aber das nicht als fromme Schau, die die Umgebung oder sogar Gott beeindrucken will. Nicht als ein religiöses Werk, sondern als ein Ausdruck einer ehrlichen inneren Haltung. Aber lasst es bleiben, wenn ihr es nicht ernst meint, sagt der Prophet. Und interessant ist, dass er dem Fasten, also diesem Zusammengeschnürtsein, das Losbinden entgegensetzt, das Loslassen und Freigeben der Gebundenen. Ich zitiere, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Sei kein Kopfhänger, kein Scheinheiliger, so sagte ich zuerst. Aber jetzt muss man auch noch ein zweites sagen. Kopf hoch, und zwar zu den Menschen. Der Prophet sagt nicht nur, was nicht getan werden soll. Er spricht ja nicht nur das an, was falsch läuft. Seine Worte sind auch sehr konkret im Blick auf das, was jetzt dran ist. Und ich denke, wir folgen dem Propheten, wenn wir das mit der Überschrift tun, Kopf hoch. Und zwar als Anspruch und als Zuspruch. Wer den Kopf hebt, also nicht nur mit gesenktem Kopf und dem Blick auf sich selbst und seine eigenen Füße durchs Leben läuft, der wird auf andere aufmerksam, wird den anderen sehen, ihm in die Augen schauen, wird auch die Not und die Schönheit seines Gegenübers wahrnehmen. Beides gilt es zu erkennen, wo mich der andere braucht und worin der andere seine Schönheit, ja seine Würde hat. Und mir fällt auf, es gibt durchaus auch unter Christen eine geradezu industrialisierte Form der Sozialfürsorge, die durchaus großartige praktische Hilfe leistet, aber dabei kaum die jedem Menschen von Gott verliehene Schönheit und Individualität noch wahrnimmt. Wenn Menschen in großen Krankenhäusern nur noch als Fälle oder gar Nummern behandelt werden, wenn sich das soziale Engagement nur noch auf Überweisungsträgern wiederfindet und man nicht mehr den direkten Nachbarn im Blick hat, der sich nach dem Lockdown doch so sehr wieder über eine echte Begegnung freuen würde. Wenn man den Hunger nach Brot bekämpft und den Hunger nach Liebe vernachlässigt, dann passiert das, was ich meine. Lasst uns als Christen die Not und die Schönheit unseres Gegenübers wahrnehmen. Das ist der Anspruch. Kopf hoch. Aber es gilt auch der Zuspruch. Ich muss mich nicht hinter einem möglichst zerknirschten Gesicht verstecken, muss nicht gebückt durchs Leben gehen, kann erhobenen Hauptes meine Umgebung wahrnehmen und meinen Platz in ihr erkennen. Ich muss auch nicht zwanghaft und als Selbstzweck mich zusammenschnüren, muss nicht künstlich auf etwas verzichten, was mir wertvoll ist, nur um des Verzichtes willen. Nein, ich kann aus Freude und Dankbarkeit über meinen Überfluss, mir anvertraute Gaben und Güter in den Dienst Gottes an anderen Menschen einsetzen. Merken Sie, wie anders eine solche Haltung aussieht gegenüber einem reinen verzichtsorientierten Fasten. Wir sollten nicht mit herabhängendem Kopf auf etwas verzichten, sondern mit erhobenem Haupt etwas weitergeben. Und ein drittes, Kopf hoch auch zu Gott. Ja, Sie wissen sicher längst, was ich sagen will. Es gibt ja nicht nur solche Kopfhänger, die vor lauter frommer Pflichtübung ihr Gegenüber, ihre ganze Umwelt nicht mehr wahrnehmen. Es gibt auch Kopfhänger, die vor lauter Frömmigkeit Gott aus dem Blick verlieren. Martin Luther sagte immer wieder, das sei ja geradezu die Definition von Sünde. Der Homo incurvatus in se ipsum, wie er es auf Latein ausdrückt, der in sich verkrümmte Mensch. Und wissen Sie, ich frage mich, wie viele durchaus wohlmeinende Menschen verbringen ihr geistliches Leben vorwiegend damit, sich selbst den religiösen Puls zu fühlen. Es gibt durchaus großartige Formen der Meditation. Ich habe daran gar keinen Zweifel, aber wenn man immer nur in sich hineinhört und sich damit auseinandersetzt, wie weit man denn jetzt schon gekommen ist in der Intensität seiner geistlichen Übungen, seines Gebetes, in seiner Konzentrationsfähigkeit, in seinem Durchhaltevermögen. Wer immer nur die eigene Spiritualität reflektiert, bleibt doch letztlich bei sich selbst. Dann ist er in sich verkrümmt, wie es Luther ausdrückt. Ich erinnere mich noch an einen sehr persönlichen Kampf von mir geradezu, als ich so 17, 18 Jahre alt war. Ich staunte damals, wie ernsthaft und gewissenhaft manche Gleichaltrige schon beten konnte. Damals in meiner Heimat, im CVM. Und ich saß daneben und fragte mich ständig, was mit mir los ist. Meine Gedanken kreisten damals ständig um den Grad meiner eigenen Spiritualität. Was muss ich denn noch tun, um da mithalten zu können? Das war die Frage, die mich zerrieb. Kopf hoch, sagt nicht nur der Prophet, sondern auch das Neue Testament und mit ihm dann auch Luther. Glaube heißt, von sich selbst weg auf ihn hinzuschauen. Von sich selbst weg hin zu ihm. Als Petrus damals aus dem Boot stieg, sollte er doch nicht auf die Wellen sehen, sondern auf Jesus Christus vor ihm. Und er sollte aber auch nicht auf sich selbst und auf seinen eigenen spirituellen Bauchnabel sehen, sondern auf Christus. Er ist es, der alles getan hat. Nicht das meiste, sondern alles. Und wir müssen nichts tun für unsere Seligkeit. Und wer irgendwelche frommen Werke, weder irgendwelche frommen Werke noch andere fromme Bewusstseinsübungen. Wir werden nicht selig durch unser Gebet, sondern durch Jesus Christus. Natürlich darf und soll unser Leben durch Gebet bereichert werden. Für manche wohl auch durch ein sehr emotionales und sehr inniges Gebet, das sogenannte Sprachengebet, auch das Zungenreden. Ein wunderschöner Effekt ist das, aber keine fromme Pflichtübung. Und niemand soll sich unter Druck setzen lassen, weder durch die Gebetsgemeinschaft, noch durch stille Abende, weder durch pietistische Standards, noch durch eher liberale Meditationsübungen, weder durch konservative Liturgien, noch durch charismatische Begeisterung. Alles kann auch unter Druck setzen. Glaube heißt, den Kopf zu heben und auf Gott zu sehen. Er hat doch in Christus alles getan. Wir müssen nicht ständig unseren religiösen Puls messen und können in dieser Haltung der freien Kinder Gottes eine Gebetsfrömmigkeit leben, die zu uns passt. Und wir können sie hoffentlich dann auch anderen zugestehen. Ich komme zum Schluss. Heute wurde uns durch den alttestamentlichen Propheten das richtige Fasten nahegelegt. Lasst nicht den Kopf hängen, sondern schaut auf zu den Menschen und zu Gott. Und wer diesen Rat beachtet, wird dadurch wohl kaum seine Waage beeindrucken können. Aber es mag sein, dass ein solches geistliches Fasten manch überflüssiges und auch schädigendes Fettpolster unserer Frömmigkeit beseitigt. Und es kann sein, dass manche Verbissenheit auch im Umgang mit geistlichen Themen ersetzt wird durch eine fröhlichere Gelassenheit, eine neue Freude an Gott. Und es tut ganz sicher gut, nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen. Amen.